Ja, Vater im Himmel, allmächtiger Gott, danke für diese Momente, die wir hier haben dürfen. Danke, Vater, für deine Liebe. Danke, Papa, dass du uns so sehr liebst. Und danke für deine Gnade, Herr. Und danke, dass du Jesus gesandt hast, Herr. Danke, dass du wirklich der Weg zum Vater bist, dass wir durch dich zum Papa kommen dürfen und nach Hause kommen dürfen. Danke für dein Blut, Jesus. Danke, dass du uns bedeckst mit deinem Blut. Danke, Herr, dass du uns deinen Heiligen Geist gesandt hast. Danke, Heiliger Geist, dass du gekommen bist vor über 2000 Jahren. Oder vor knapp 2000 Jahren, und dass du in uns wohnst. Und Geist Gottes, wir brauchen dich so sehr. Und ich bekenne heute Morgen, wir brauchen dich. Ich brauche dich mehr als alles andere, weil du bist der, der alles neu macht. Du bist der, der uns Kraft gibt. Du bist der, der uns ausrüstet. Du bist der, der unser Leben erst lebenswert macht. Du bist der, der Menschen und Situationen einfach komplett ändern kann. Und Herr, ich bekenne einfach, wir haben Hunger nach dir, und was immer du tun willst heute Morgen, tu es bitte. Berühre Menschen, rette Menschen, heile sie, stell sie wieder her. Ermutige Menschen, Herr. Gib du Eindrücke, Herr. Gib du ganz klar neuen Glauben einfach, Herr. Und dass wir nicht einfach nur so ein bisschen berührt sind in unserem Herzen, sondern dass du mit deinem Feuer kommst und Dinge verbrennst, die nicht von dir sind, dass du Dinge neu machst und dass du Dinge komplett umkrempelst. Danke dafür. Du bist so gut. Ich liebe dich, Herr, und ich bin begeistert von dir. Danke auch für meine Geschwister. Amen. Amen. Yes. Ja, ich glaube, Gott ist voll begeistert von dir. Glaubst du das? Er ist echt begeistert. Er freut sich über dich, und herzlich willkommen zum Pfingsten 2026. Wir feiern ja heute den 1993. Geburtstag der Gemeinde Jesu. In 7 Jahren, sagt man ungefähr, 2033, feiern wir dann 2000 Jahre Kirche Jesu, weil der Heilige Geist an Pfingsten quasi die Gemeinde zur Geburt gebracht hat. Ja, das ist einfach so. Und ja, ich möchte dir einfach sagen, das, was ich gerade gebetet habe, wir können ohne ihn nichts tun. Und mein Gebet ist so sehr, dass wir bereit sind, unser Leben niederzulegen, zu sagen: Herr, ich gebe dir alles, ich lasse alles los, weil nur wenn du alles loslässt, dann kann er Dinge in deinem Leben tun und wird Dinge tun. Wenn du festhältst, wenn du meinst, du musst es machen, du musst es irgendwie schaffen, ich sage dir, du schaffst es nicht, ich auch nicht, aber er in dir wird das tun, und das glaube ich einfach. Und egal, wie deine Situation gerade aussieht, er möchte dir heute Morgen Kraft und Freude geben, ja? Die Freude am Herrn ist unsere Kraft, nicht irgendwie so ein Bibelvers, sondern es ist Realität, es ist Wahrheit. Und ich durfte das so oft in meinem Leben erleben. Ich habe gesagt: Herr, ich schmeiße das Konzept heute über, ich predige was anderes, wenn du willst, aber ja. Wir steigen trotzdem gleich in das Thema weiter ein. Aber ich habe Gott, den Heiligen Geist, wir haben ihn so oft erlebt, und dass er krass durchkommt oder ganz leise durchkommt und tiefe Dinge in unserem Leben tut und Buße schenkt, Wiederherstellung schenkt. Und wo du sagst: ey, ich glaube nicht mehr, ich kann es nicht mehr, ich weiß es nicht. Ich möchte dich bitten, dass du ihm einfach vertraust heute Morgen und dass du dich öffnest für ihn. Und dass du sagst: vergib mir daher, wo ich dich betrübt habe, da wo ich ungehorsam war, wo ich vielleicht nicht mutig war. Er hat dir schon längst vergeben, aber lass dich neu auf ihn ein, das wünsche ich dir. Und öffne dich und erwarte, dass er dich berührt und dass er dich füllen möchte und dass vor allem das Feuer Gottes auf dein Leben kommt. Yes. Nicht spektakulär, sondern damit eine Transformation stattfindet und damit du von innen her neu wirst. Du bist schon neu geworden, aber er ist dabei. Und damit das noch viel mehr passiert, ey. Das ist mein Herzenswunsch. Genau. Happy Birthday Church habe ich das denn genannt, oder Happy Birthday Kirche oder Gemeinde, verbunden durch den Heiligen Geist. Und das ist so ein bisschen das Thema, wo ich heute einsteigen möchte. Und es ist tatsächlich so, der Heilige Geist verbindet uns. Und er möchte uns heute zeigen, was er mit uns, mit dir und mir als Kirche, als Gemeinde vorhat. Ja? Da möchte ich drüber sprechen. Der Heilige Geist wohnt in dir, er wirkt ein tiefes Werk in dir. Aber er möchte auch was in der Gemeinschaft, in der Kirche, in unserer Community tun. Und wir werden gleich sehen, dass das immer in Gemeinschaft geschieht. Im Alten Testament war es so, dass Leute einzeln berufen worden sind. Im Neuen Testament ist es immer so, dass Gott eine Gruppe salbt, beruft und aussendet. Und dass immer, wenn wir zusammenkommen, Dinge passieren. Und das möchte ich dir heute zeigen. Das wird total cool werden. Also ganz klassisch, Apostelgeschichte 2,1. Wir haben es von Rosi gehört, am Pfingsttag vor über knapp 2000 Jahren waren sie alle versammelt, und plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Da erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen. Yeah. die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Das ist der Startschuss der Gemeinde. In dem Moment sind die Jünger nicht mehr ängstlich, sondern Petrus, ihr kennt das, er geht raus und sie fangen zu predigen und 3000 Männer in Jerusalem bekehren sich. Damals wurden die Männer nur gezählt. Wahrscheinlich die Frauen zu Hause haben es auch mitbekommen oder die dabei waren, weiß ich nicht, die Kinder. Und Pfingsten, der Heilige Geist kommt und die Gemeinde Jesu startet. Und etwas völlig Neues passiert. Und der Geist Gottes fängt an, seine Gemeinde zu formen. Ja? Und wie gesagt, davor waren ja diese 120 im Obergemach, sie haben gebetet und sie haben auf das gewartet, was Jesus ihnen versprochen hat. Jesus sagte, wartet hier, denn der Vater wird euch etwas senden, er wird euch die Verheißung senden. Sie wussten gar nicht, was wird uns der Vater denn schenken, was passiert denn? Aber sie wussten, das, was Jesus uns gesagt hat, weil Jesus zum Papa zurückgegangen ist, zum Vater, wir müssen das unbedingt haben, wir brauchen das, was immer uns Gott geben möchte, versteht ihr? Und deswegen haben sie so gebetet und voller Erwartung und gesagt, Jesus, und wir beten und suchen und warten und Gott schenkt das dann. Gott schenkt den Heiligen Geist. Und das müssen wir auch verstehen. Wenn du sagst, naja, der Heilige Geist ist so ein nettes Bypack in meinem Leben, so ein bisschen Kribbeln im Bauch und so ein bisschen, ach ja, ich evangelisiere auf der Straße und dann werden Leute getoucht. Nein. Der Heilige Geist ist es doch, der Menschen überführt. Der Heilige Geist ist der Menschen, der dich letztendlich hierher geholt hat, dass du heute hier bist. Der Heilige Geist ist der Menschen heilt und befreit. Ja? Und deswegen müssen wir verstehen, ey, wir brauchen ihn absolut. Und dazu muss ich aber, Andreas, komplett sagen, Herr, ich lasse alles los. Weil solange ich sage, ich kann das noch und ich mache das ganz gut, kommt er nicht durch, hat er keinen Zug. Versteht ihr, was ich meine? Wir blockieren ihn sogar, weil wir sagen, ja, meine Schlauheit. Und Gott sagt, deine Schlauheit, Andreas, kannst du vergessen. Das ist nichts gegen dem, was Gottes Weisheit ist. Ist ja logisch. So, und der Geist Gottes fängt an. Und das Coole ist einfach, der Geist Gottes bringt uns nicht nur zu Jesus, sondern er bringt uns auch zusammen. Ja, er verbindet uns. Es ist immer Christus und wir, die Gemeinschaft der Heiligen, die Herausgerufene, die Ekklesia, mit 2K geschrieben im Urtext. Wir sind ja auch Ekklesia. Ekklesia heißt herausgerufen oder die Versammlung von Ekkaleo, herausgerufen. Und das ist damals passiert. Der Heilige Geist hat die Leute herausgerufen, also natürlich in Rettung, in ein ewiges Leben, das haben wir erlebt. Aber er hat sie rausgeschmissen, quasi raus, um das zu tun, was Gott tun möchte. Und Jesus sagt, Matthäus 16, 18, was sagt er? Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Die Todesmacht wird die Gemeinde nicht überwinden, sondern Jesus wird, und das, was Gott geplant hat, wird am Ende siegreich sein. So, und die Frage ist eigentlich, ja, was ist eigentlich Gemeinde? Was ist Kirche? Was ist das, was wir hier erleben heute? Was bedeutet es, davon ein Teil zu sein? Und ich möchte dir heute 4 Bilder zeigen, 4 Bilder, damit du und ich das verstehen. Also es gibt keine Definition in der Bibel, sondern Gott spricht oft oder immer durch Bilder. Und ich möchte diese Bilder zeigen, damit du verstehst, was der Heilige Geist hier eigentlich tun möchte, mit dir und mit mir zusammen, okay? Wow, jetzt, ja. Und zwar das erste Bild. Das ist der Heilige, die Taube, die Feuertaube. Das erste Bild ist, und zwar, die Gemeinde Jesu, die Kirche, ist ein Bauwerk, okay? Ist ein Bauwerk. Und zwar ist es ein lebendiges, geistliches, ewiges Haus. Es ist kein Zelt, das man mit dem aufsteht und wo der Wind kommt und es dann wegweht. Nein, es ist ein ewiges Bauwerk. Die Gemeinde Jesu wird in Ewigkeit bestehen bleiben. Und Paulus schreibt das, wir sind sein Haus, Epheser 2,20. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr, du und ich, eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Ja? Das heißt, ein Haus besteht aus vielen Teilen, oder? Wenn man ein Haus gebaut hat, Fenster, Türen, Wände, Elektrik, Fundament, keine Ahnung, was du alles brauchst. Aber wenn du da so ein einzelnes Fenster rumstehen siehst an der Ecke oder auf dem Rasen liegen siehst, sagst du ja nicht, das ist ein Haus. Sagst du, das ist ein Fenster. Ja? Und das Ding ist, erst die einzelnen Teile ergeben das gesamte Haus. Erst die zusammengefügten Geschwister Jesu, ihr, ich, du, wir alle, zusammengefügt ergeben das Ganze, okay? Ich habe schon oft Möbel zusammengebaut, früher mehr als heute, doch immer noch ein bisschen. Manchmal machen das meine Jungs oder haben das meine Jungs getan. Von Ikea, keine Schleifwerbung jetzt, oder dänisches Bettenhaus oder irgendwas. Und früher habe ich mal ganz viel Schrauben über gehabt. Ne? Habe ich was gebaut und dann hatte ich ganz viel Schrauben über. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich die in meine Schraubenkiste geschmissen oder in den Keller oder in eine Tasche gesteckt oder in die Schublade gelegt. Und das Problem ist einfach, dass jede Schraube in diesem Bauplan eigentlich dazu da ist, um in den Bauplan eingefügt zu werden. Ja? Sie soll den Schrank zusammenhalten. Und wenn die Schraube fehlt, dann ist das ganze Ding am Wackeln, das Bett bricht zusammen, Oma fällt runter oder keine Ahnung, das Bücher fallen mir auf den Kopf, weil das Regal zusammengebrochen ist. Und dann hatte ich diese Schrauben über und ich dachte so, diese arme kleine Schraube, was mache ich da jetzt mit? Dann habe ich sie in die Kiste geschmissen oder in die Tasche gesteckt. Und manchmal ist es auch so in der Gemeinde. Du bist vielleicht hier, du bist dabei, aber du bist nicht eingefügt, ja? Verstehst du? Du trinkst nett Kaffee, du bist nachher dabei. Du bist vielleicht sogar in einem Team hier drin und arbeitest mit. Ich möchte dir sagen, Gott hat viel mehr vor, als du denkst. Du sollst nicht eine Schraube sein, die irgendwo rumliegt. Du sollst nicht irgendeine Schraube sein, die in eine Schublade geräumt ist. Sondern der Plan ist, dass Jesus dich als einen lebendigen Stein in sein Werk einfügt. So, und das Ding ist immer, wir wollen immer den leichten Weg gehen. Ne? Wir wollen immer im Team Easy mitmachen. Also Team Easy ist vielleicht, okay, ich will jetzt nichts hier runterspielen, aber wo ich mich nicht vorbereiten muss, wo ich in der Woche nicht üben muss, wo ich einfach kommen und gehen kann. So, das ist das Team Easy. Alle wollen gerne im Team Easy sein, aber keiner will die Finanzen zum Beispiel machen. Keiner will vielleicht im Lobpreisteam sein oder im Technikteam, im Evangelisationsteam, weil da muss ich auf die Straße gehen und gucken mich die Leute an. Oder im Kids-Team, da bin ich im Kids-Team, im Kindergottesdienst, was das Wichtigste ist, und die anderen sind alle im Gottesdienst. So viele wollen im Team Easy sein und viele wollen da so der Edelstahlgriff sein oder der Beamer, der Scheinwerfer, das Goldknöpfchen. Aber Jesus sagt, ey, du bist die Schraube. Du bist eine Schraube und du bist nicht so eine kleine Schraube, sondern du bist vielleicht, es gibt ja auch richtig dicke Schrauben. Ich weiß nicht, wenn ihr mal ein Schiff gesehen habt oder wenn irgendwelche Konstruktionen, also T-Träger, Metallträger, Hochhäuser geschraubt werden, weiß nicht, ob die noch geschraubt werden heute. Das sind dann so richtig daumendicke Schrauben oder noch dickere Schrauben, also so richtige Schrauben. Es kann auch sein, dass du so eine richtige Schraube bist, du. Aber weil du sagst, ich möchte im Team Easy sein, lässt du dich als dicke, fette Schraube im Team Easy einfügen. Und die sagen, eigentlich brauchen wir nur kleine Schrauben, aber nicht diese dicke Schraube. Versteht ihr, was ich meine? Und das Problem ist, dass dann die Gemeinde leidet. So. Du bist eine Schraube mit einer ganz speziellen Aufgabe. Vielleicht bist du auch ein Scheinwerfer oder egal, was du bist, oder ein Fenster. Aber ich möchte dir sagen, lass dich bitte da einfügen, wo Jesus dich einfügen möchte. Oder wo die Leiter vielleicht, die Leitung der Gemeinde oder die Dreamteam Leiter auf dich zukommen. Weißt du, der Maurer, er nimmt die Steine und stell dir mal vor, er nimmt den Stein und der Stein sagt, nein, da will ich nicht hin. Und er sagt, der Maurer, Mensch, liegt da wieder zur Seite, nimm den nächsten Stein. Will ihn gerade einzementieren, reinsetzen in die Wand. Der Stein schreit, nein, ich will da nicht hin. Ey, der Maurer hat keinen Bock mehr. Der sagt, um 11 Uhr, ich kündige, ich habe keine Lust mehr und geht nach Hause. Versteht ihr? Er sagt, der Architekt hat mir einen Plan gegeben. Gott, der Architekt. Und der Maurer, ich weiß nicht, wer der Maurer ist. Vielleicht ist es Jesus, vielleicht ist es die Leitung der Gemeinde, keine Ahnung. Aber du wirst doch eingefügt. Und der Stein wird da eingefügt, wo der Maurer ihn einfügt. Nach dem Plan des Architekten. Okay? So, 1. Petrus 2,5. Und lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ja. Die Frage ist eigentlich, bist du eingefügt? Bist du da eingefügt, wo der Herr es möchte? Oder sagst du, eigentlich bin ich eingefügt, aber irgendwie gefällt es mir da gar nicht, wo ich bin. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht liegt es auch daran, dass du einfach dich selber hast einfügen lassen, weil du sagst, also man kann ja alles ausprobieren, versteht ihr? Man muss ja nicht das, was man jetzt an Dienst angefangen hat, ewig weitermachen. Gott entwickelt dich ja. Aber manchmal fügen wir uns selbst ein, wundern uns, dass wir nicht vorwärts kommen. Und in Epheser 2,19 heißt es ja, ihr seid also nicht länger Fremdlinge ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen. Sag mal zusammen mit allen anderen. Da gehörst du und ich dazu, zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und das Coole ist einfach, es gibt noch, Gott möchte nicht, dass du, okay, das kann ich gleich bringen. Gott möchte nicht, dass du, ja, Gott möchte einfach, dass du einen Ort hast, wo du wirklich zu Hause bist. Ob das die Ecclesia Bremen ist oder eine andere Church, völlig egal. Aber ich möchte dich bitten, such dir eine Gemeinde, wo du wirklich zu Hause bist. Und Bremen könnte zweimal, dreimal so viele Kirchen haben, damit die Menschen, die hier wohnen, noch gerettet werden. Und ich möchte dich bitten, dass du dass du wirklich sagst, ja, ich möchte zu einer Kirche gehören. Und vielleicht gehörst du aber auch zu den Menschen, die sagen, ja, Jesus, Gott, ja, aber bloß keine Menschen. Gibt es ja auch, ne? Ganz viele mittlerweile, die sagen, ich laufe ohne Church durchs Leben, ohne Kirche, ich brauche keine Kirche. Das wäre so, als wenn du sagen würdest zu mir oder zu Rosi, würdest du mir sagen, also Andreas, du bist ganz nett, aber deine Frau, die mag ich nicht. Oder du gehst zu Rosi, ah, Rosi ist wunderbar, aber dich, Andreas, das kannst du, also ich komme mit dir nicht klar. Verstehst du? Wenn du im Haus Gottes bist, wenn du in der Familie Gottes bist, dann lieben wir uns einander. Da kommen wir gleich zu. Der zweite Punkt geht ein bisschen tiefer. Die Bibel sagt, dass die Gemeinde Jesu, die Kirche, dass wir eine Herde sind. Wir sind eine Herde. Ne? Also, jetzt lass uns mal alle mähen. Also, mähen. Also, wir sind Schafe, sagt Jesus. Gott sagt, wir sind Schafe. Psalm 100, Vers 3. Wir sind sein Volk, das er umsorgt, wie ein Hirte seine Herde. Die Bibel sagt, du bist ein Schaf. Ist einfach so, ich auch. Die Kinder wollen immer Tiger, Löwe und Adler sein, aber wir sind Schafe. Schafe sind alleine völlig hilflos. Und normalerweise sind sie auch nicht so ganz intelligent, weil sie laufen in die nächste Hecke und in den nächsten Graben und dann war es das. Dann kommt der Wolf oder, keine Ahnung, die Straße, der Müllwagenfahrer und dann ist das Schaf nicht mehr das Schaf. Und deswegen, wir brauchen die Herde. Ja? Wir brauchen den Hirten. Und Jesus selber ist dieser Hirte. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 14, das habe ich jetzt überlesen eben. Habe ich gelesen. Johannes 10, 14, er sagt, ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Er sagt, ich bin der Hirte und er sagt, ich kenne meine Schafe und die Schafe kennen ihn. Genauso wie der Vater, das ist interessant, ne? Wie der Vater ihn kennt und ich den Vater kenne. Also Jesus kennt den Vater total, der Vater kennt Jesus total und genauso kennt Jesus dich total und du sollst Jesus und du wirst Jesus mehr und mehr auch erkennen und kennst ihn auch. Also ist interessant, ne? Ist total stark. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und das Problem ist einfach, wir sind ausgeprägte Herdentiere. Das heißt, wir brauchen Orientierung und wir brauchen Leitung und Führung und wir brauchen gegenseitige Reflexion. Wir brauchen den anderen. Wir brauchen auch Leitung in der Church natürlich, in der Gemeinde. Und es gibt Momente, und vielleicht bist du gerade in so einem Moment, wo von jetzt auf gleich das ganze Leben, dein Leben dich umhaut. Wo Dinge passieren, die dich komplett, die den Boden in den Füßen wegziehen. Und es ist so wichtig, dass wir Menschen haben, dass wir echte Freunde haben, dass wir echte Menschen an unserer Seite haben, die eines Geistes sind mit uns und die beten und die nicht nur einmal für dich beten, sondern die mit dir weitergehen und die auch für dich fasten und die dich auch tragen. Und deswegen ist es gut, dass du in einer Gemeinde kommst, ob das die Ekklesia ist oder woanders, ist egal, aber dass du nicht an YouTube kleben bleibst oder bei einem Podcast, eigentlich so einem Podcast, weil YouTube betet nicht für dich. Der fastet auch nicht für dich. Aber du brauchst einen Freund, du brauchst eine Freundin, du brauchst Menschen in dieser Herde, in dieser Gemeinschaft. Du brauchst andere Menschen. Und wir wollen das oft nicht hören, wir Männer besonders nicht. Also wir denken immer, wir können das auch alleine. Ich bin ja auch so ein Kandidat. Für mich ist das unheimlich schwer. Aber es ist einfach so, dass Jesus unser Oberhirte ist. 1. Petrus 5, 4. Erster Oberhirte sozusagen. Er ist der einzigartige Hirte, der nie Fehler macht. Ich mache Fehler. Ich habe dich wahrscheinlich schon 100-mal verletzt oder mehr. Wahrscheinlich bist du auch enttäuscht oder keine Ahnung, aber ich habe dich verletzt. Es tut mir leid. Und auch andere Leiter hier in der Gemeinde haben dich vielleicht verletzt. Aber Jesus ist und bleibt der perfekte Hirte für alle Ewigkeit. Und er setzt auch Leiter und Leiterinnen ein in der Gemeinde. Und er hat Pastoren und Leiter und Kleingruppenleiter, Jugendleiter eingesetzt, die Herde zu versorgen und die Herde zu coachen und sie zu Jüngern zu machen. Und im Herzen, in meinem Herzen als Pastor habe ich zwei, drei Dinge. Das erste ist, ich möchte erleben, und das möchte ich für dich auch, dass Menschen durch dich zum Glauben kommen, dass Menschen durch dich Jesus kennenlernen, weil das ist der größte Jubel, wenn du erlebst, dass ein Mensch durch dich zum Glauben kommt und die sie zu Jüngern machen darfst. Das ist das Erste. Ja? Und wie gesagt, es gibt keine Option, wir haben keine Wahl. Solange hier Menschen in dieser Stadt drumherum verloren sind, wir glauben, dass Himmel und Hölle ein realer Ort sind, solange wir das nicht glauben, das ist die Tatsache, solange wir wissen, Himmel und der Feuersee sind reale Orte, wo Menschen für immer sein werden, haben wir keine andere Option. Ja? Deswegen betreiben wir diesen Aufwand, wo du denkst, was machen die für einen Stress? Okay, das wollen wir nicht machen, Stress. Aber warum machen die so einen Aufwand? Damit Menschen Jesus kennenlernen. Verstehst du?
Was ist, wenn morgen Erweckung ausbricht? Was würde dann sein? So, die zweite Sache ist die, weil wir diesen Fokus haben, soll diese Gemeinde wachsen. Nicht wegen mir oder damit ich mich freue oder ich weiß nicht, ne? Sondern weil Jesus möchte, dass Menschen ihn kennenlernen. So, Jesus will, dass die Kirche, weltweite Kirche Jesu und auch die Ekklesia Bremen und dass jede Gemeinde in Deutschland und Europa darüber hinaus wächst. Und egal, ob wir keinen Parkplatz haben oder nicht, egal welche Herausforderungen kommen, egal ob wir vielleicht einen neuen Standort irgendwann gründen, er möchte nicht, dass Menschen übersehen werden und er will auch nicht, dass du übersehen wirst. Und es, wie gesagt, tut mir leid, wo ich dich übersehe oder übersehen habe, aber er möchte, dass jeder Einzelne gut versorgt ist. Okay? Ganz wichtig. Und die Bibel sagt sogar zu uns Leitern, sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. 1. Petrus 5,2. Hatte ich auch aufgeschrieben, ja, richtig. Und jetzt die Frage, wie macht das Gott? Und der Heilige Geist damals hat ein einzigartiges Konzept ins Leben gerufen. Also Gott, wie war es in der Urgemeinde? Ganz einfach, die Urgemeinde ist gewaltig gewachsen. Apostelgeschichte 1,15 haben wir gerade vorhin gehört. 120 Menschen im Obergemach, sie suchen Gott. Die Jünger, die Frauen, alle. An Pfingsten kommen 3000 Männer zum Glauben, plus wahrscheinlich Frauen und Kinder zu Hause. Apostelgeschichte 2, 46 oder 47. Nee, das ist das, wo sie sich täglich versammeln. Das kommt gleich. Apostelgeschichte 2, 47 heißt es, und der Herr fügte täglich Menschen hinzu zur Kirche, zur Gemeinde. Ja? Mindestens ein täglich steht hier. Also täglich, das heißt mindestens 365 Leute kamen dazu. Und in Apostelgeschichte 4, 4 haben sie nochmal neu gezählt. Das war vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate später, nach dem, was da geschrieben steht. Da heißt es, und jetzt betrug die Zahl der Gemeinde 5.000 Männer. Und wo immer 5.000 Männer, Apostelgeschichte 4,4 sind, sind auch 5.000 Frauen. Ja? Und meistens auch mindestens ein Kind, vielleicht sogar zwei Kinder, also waren das vielleicht 20.000 Mitglieder, also 20.000 Leute in der Jerusalemer Church, Ekklesia. Ja? Und Apostelgeschichte 5,14 heißt es, und immer mehr wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Und Apostelgeschichte 5, 28 heißt es, und siehe, ihr habt ganz Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Die Pharisäer haben gesagt, ganz Jerusalem weiß von diesem Jesus. Ihr habt die ganze Stadt mit dieser Lehre geflutet. Ja? Apostelgeschichte 6, 1, und die Zahl der Jünger nahm zu. Apostelgeschichte 6, 7, die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Und dann lesen wir 25 Jahre später, in Apostelgeschichte 21, 20, da heißt es, da schreibt ja Lukas, er hat die Apostelgeschichte geschrieben, du siehst, dass viele Tausende gläubig geworden sind. Und im Urtext steht hier das Wort Myriades. Myriades heißt unzählbar, eine unzählbare Schar. 10.000 mal 10.000. Das heißt, eine unglaubliche Zahl war 25 Jahre später an Christen angewachsen. Man geht davon aus, dass Jerusalem wohl 100.000 Mitglieder hatte ungefähr. Das ist aber nur eine Schätzung, bei 200.000 Einwohnern. Und die Frage ist eigentlich, wie haben die sich gegenseitig gekümmert? Ja, wenn die Gemeinde nach vier Wochen schon 20.000 hatte, nach vier Wochen, nach zwei Monaten, wie hat das funktioniert? Ganz einfach, sie hatten letztendlich zwei Treffen, das lesen wir aus dem Neuen Testament. Und das macht uns auch Jeonggi Cho, einer der größten Kirchen in Südkorea weltweit vor, die machen das genauso oder haben es genauso gemacht. Es gibt zwei Treffen. Es gibt das Treffen am Sonntag oder am Schabbat, am Samstag sind sie in den Tempel gegangen zum Gebet und haben Gott gesucht und haben Lehre bekommen und sie haben sich in den Häusern getroffen, versammelt. Das, was wir hier lesen, einmütig haben sie sich ja, Tag für Tag im Tempel versammelt und, okay, da steht Tag für Tag, ja, interessant. Am Anfang, ja, kann sein. Aber okay, sie haben sich Tag für Tag im Tempel versammelt, aber auch in den Häusern. Und es gab einfach dieses Zwei-Treffen, ja. Das heißt, du musst eigentlich so ein Zwei-Treffen-Christ sein, sage ich mal ganz platt. Und wie gesagt, die Gemeinden weltweit, die gewachsen sind, machen uns das vor. So, es ist total gut, wenn du hier in diesen Gottesdienst zusammenkommst. Aber dieser Gottesdienst hat seine Grenzen, okay, das weißt du. Und Gemeinde, Kirche ist nie ein Event, soll kein Event sein, sondern es geht immer um Beziehung, es geht immer um Gemeinschaft. Das heißt, du brauchst den Sonntag, du brauchst den Gottesdienst, aber du brauchst unbedingt eine Beziehung innerhalb der Woche. Du brauchst Beziehung in der Kleingruppe, du brauchst darüber hinaus Freundschaften zu Leuten in der Church hier. Ja, das ist Gottes Strategie für das Wachstum seiner Kirche. Und das ist auch das ist die Strategie für dein Wachstum übrigens, okay? Deswegen möchte ich dich ermutigen, besuch eine Kleingruppe. Besuch eine Kleingruppe, komm in eine Kleingruppe. Und ich merke einfach, wie umkämpft das ist. Ne? Also wir Männer hier, wir haben so eine Männerkleingruppe und die letzte Zeit läuft das nicht gut, überhaupt nicht. Und ich merke einfach, wie umkämpft das ist, diese Kleingruppe. Dann hat der keine Zeit, dann muss der arbeiten, dann ist der im Urlaub, dann ist der auf Montage, dann ist der nicht da. Und es ist so umkämpft, weil der Feind ganz genau weiß, wenn wir uns nicht treffen, uns nicht zusammenschweißen, nicht kennenlernen, dann läuft das nicht. Dann bin ich irgendwann wieder dieser Single-Christ, dieser Solo-Christ, der denkt, ich brauche nur Jesus und die Bibel. Und dann, zack, liege ich da auf dem Boden. Ne? Und dann, klar, stehe ich wieder auf, Gott hilft mir. Aber ich brauche den anderen, ich brauche Peter, ich brauche, keine Ahnung, Johannes, ich brauche... Nee, nicht nur die Männer, wir brauchen einander. So, versteht ihr? Du brauchst eine Gemeinschaft, die dich trägt. Ich sag dir mal ganz klar, ich trete jetzt ein bisschen auf den Fuß jetzt, aber jemand muss dich kennen. Und ja, du musst auch jemanden kennen. Das ist ganz wichtig. Du brauchst Menschen, die mit dir durchs Leben gehen, die sagen, hey, du bist nicht mehr da, wo bist du denn? Du brauchst Menschen, die dich vermissen. Du brauchst Leute, die dich feiern. Und du brauchst aber auch Leute, die sagen, ey, komm, wir gehen jetzt gemeinsam damit weiter mit. Wir tragen dich, wir gehen weiter mit dir. Auch wenn du das überhaupt nicht verstehst, wie es dem anderen gerade geht. Du brauchst eine Gemeinschaft, die dich trägt, du brauchst Schutz, der dich auffängt. Das kann YouTube dir nicht bringen. Du darfst dich niemals isolieren. Ein einzelnes Schaf wird leicht gefressen und eine einzelne Kohle erlischt. Aber wenn du mehrere Kohle zusammenlegst, dann bleiben sie heiß. Ja? So, du brauchst einen Ort, an dem du geschützt bist, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und geistig und seelisch. Du brauchst Menschen, denen du dich anvertrauen kannst. Und das kannst du nur in einer Kleingruppe. Das kannst du nur in einer Freundschaft. Und ja, wir kommen gleich noch dazu. Oh, ich muss ja noch ein bisschen... Das letzte von diesem Punkt ist, du brauchst Wachstum. Oder Jesus sagt, Gott sagt, ich möchte, dass du wächst. Ich möchte, dass du dich veränderst. Und wisst ihr was? Jesus hat die Leute nicht einzeln gecoacht. Er hat ja auch Vier-Augen-Coaching machen können, Jesus, ne? Hätte er ja machen können, oder? Hat er aber nicht gemacht. Er hat sie in eine Gruppe gesteckt, diese Männer, diese ungeschliffenen, groben, echten Fischer und Handwerker. Er hat sie in eine Gruppe gesteckt, mit 12, dann mit 70, 72 ausgesandt. Dann hat er sich 3 Buddies rausgeholt und gesagt, komm, wir gehen auf den Berg jetzt hier und ihr kommt mit und ich zeige euch was Besonderes. Er hat sie haben sich gegenseitig geschliffen, ne? Also, das ist das Prinzip Gottes. Die wichtigste Formung geschieht nicht durch ein Programm. Die wichtigste Formung geschieht nicht, indem du hierher kommst und eine nette Predigt hörst und deinen Lobpreis zu Hause machst und deinen Podcast machst und fastest und betest. Das ist auch wichtig, auch die Bibel zu lesen. Aber die wichtigste Formung geschieht mit Menschen, wo du mit Menschen zusammen bist. Eisen schärft Eisen. Ja? Es ist wirklich so. Ich habe Doro gestern mal gefragt, meine Schwägerin, weiß nicht, wo sie hier ist. Da hat sie gesagt, ihr Professor, ihr Arzt hat mal gesagt, die Leute, die alleine zu Hause sind, die Singles, die kommen auf die Arbeit. Es ist einfach so, es ist nicht böse gegen euch Singles. Aber sie müssen auf der Arbeit ihre Konflikte austragen, weil zu Hause, also so ungefähr hat sie es gesagt, hat der Professor gesagt, weil zu Hause haben sie niemanden, wo sie sich schleifen können. Das heißt, Menschen, die alleine leben, müssen dann auf der Arbeit, in der Uni, quasi das, was sie bewegt, das, was sie beschäftigt, das, was sie herausfordert, bewältigen. Das können die Leute, die Ehepaare haben oder Kinder haben, machen das zu Hause. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, ich wünsche jedem Single, jeder Frau, jedem Mann hier in der Church, dass du gleich so schnell einen Partner bekommst, heiratest und dann geht's los. Dann entsteht Hitze. Ja, Hitze, weil wir uns lieben und auch, weil wir uns reiben. Aber mehr, weil wir uns lieben. Okay. Der vorletzte Punkt heute. Die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu ist ein Körper. Ja, habt ihr schon mal gehört, Hand, Fuß. Und ich merke einfach, wenn dann meine Achillessehne oder mein kleiner Zeh oder nicht funktioniert, dann laufe ich so. Ne? Oder wenn mein Zahn wehtut, dann funktioniert der ganze Körper nicht. Und so komme ich auf den ersten Punkt zurück eigentlich. Denk an die Schraube. Wenn die Schraube nicht eingesetzt ist, funktioniert der ganze Körper nicht. Dann wackelt das Bein, dann fehlt, wie bei Pinocchio, diese Holzpuppe, dann fällt das Bein ab. Nein, das ist jetzt ein dummer Spruch gewesen, Entschuldigung. Aber dann fehlt was. So, die Kirche, die Gemeinde Jesu ist ein Körper. Und Paulus sagt, Epheser 4, 16, ihm, Jesus Christus, verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum oder Gott. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag. Jeder einzelne, jede kleine Schraube und jede große Schraube leistet ihren Beitrag. Aber nicht, weil du es musst, nicht weil du in einem Arbeitsverhältnis mit Gott stehst, sondern weil Gott sein Reich baut durch dich und durch mich. Und deswegen war die erste Gemeinde so genial und anziehend, weil sie komplett vom Heiligen Geist sich haben einfügen lassen und sind in dem gegangen, was der Geist Gottes ihnen zeigte. Ohne Wenn und Aber. Sie waren radikal. Und wenn wir uns einfügen lassen und jedes einzelne Körperteil seinen Beitrag leistet, und das, ich möchte dich bitten, das musst du nicht tun. Du kannst jetzt nicht sagen, ich will das leisten. Nein, du kannst es nicht leisten. Du musst dich füllen lassen. Ich muss sagen, Herr, hilf mir. Heiliger Geist, fülle mich. Leite mich und ich will mehr davon haben. In dem Moment, wo der Geist Gottes dich berührt, bist du erst befähigt, diesen Beitrag zu leisten, okay? Also komplett allen Druck von dir weg heute Morgen. Das Einzige, was du musst ihn lieben. Du musst ihn suchen, Gemeinschaft mit ihm haben. Total cool. So wächst der Leib heran und wird durch Liebe aufgebaut. Das ist so krass. Das heißt, ich möchte dir heute Morgen sagen, das meine ich von ganzem Herzen, wirklich. Ich möchte dir sagen einfach, du bist nicht irgendwer. Ja, auch wenn du dich vielleicht so fühlst oder denkst, ich bin nicht gesehen. Wer bin ich denn schon, Andreas? Du redest leicht. Aber Gott sagt, du bist nicht irgendwer. Und wo wir es vergeigt haben, wir als Leitung, tut es mir leid, bitten dich um Vergebung. Und wenn, komm auf uns zu oder komm auf mich zu und sag es mir. Ja? Du bist nicht ersetzbar, möchte ich dir auch sagen. Du bist nicht ersetzbar. Weil wenn du fehlst, dann fehlt was in diesem Körper. Und du bist auch nicht zugewiesen. Ne? Nicht von mir, nicht von Rosi, nicht von deinem Dreamteam-Leiter. Es ist schon so, dass Leiter und Leiterin Leute herausfordern. Das habe ich immer wieder erlebt in meinem Leben. Damals, unser Gemeindeleiter, der kam auf mich zu und sagte, hey Andreas, ich könnte mir vorstellen, dass du Jugendarbeit machen kannst. Und ich so, ich habe gar keine Ahnung davon. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und er hat mich so kick ins kalte Wasser gestoßen, übertragen im Sinne. Und dann durfte ich Jugendarbeit machen. Und ja, er hat das gesehen in mir. Und wenn die Leiter was in dir sehen, dann sag nicht, nee, mache ich nicht, sondern probier es zumindest aus, ja? Okay, wenn du nicht mitmachst, ja, ich sag es dir, wenn du nicht mitmachst, dann fehlt dem Körper etwas sehr, sehr Wichtiges, Entscheidendes. Weil ohne Fuß ist schlecht, ohne Zeh ist auch schlecht und ohne Bein ist auch schlecht, ja? Aber wie gesagt, allen Druck heute Morgen von dir weg. Nicht, dass du sagst, oh, jetzt muss ich aber, und ich bin ja schon, und ich mache ja schon so viel. Nein, ganz relax, ja? Gott hat eine Aufgabe für dich, die kein anderer so tun kann wie du. Das musst du verstehen. Gott hat dir eine Fähigkeit gegeben, die du bekommen hast. Selbst wenn ihr zweijährige Zwillinge seid, sage ich immer bei Next Steps. Ne? Selbst wenn ihr hast einen zweijährigen Bruder da sitzen, der sieht genauso aus wie du, hat die gleiche DNA, hat den gleichen Schnauzer, hat die gleichen Haare. Und trotzdem hat er einen anderen Charakter. Er hat andere Fähigkeiten. Ne? Elaine, ist es so? Ist so, ne? Genau. Genau. Okay. Römer 12,4. Paulus schreibt, es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Teilen und doch bilden sie zusammen ein Ganzes. Genauso sind wir. Durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Ja. Und wie die Körperteile aufeinander angewiesen sind, so sind wir es auch. So sind auch wir es. Sorry. Das heißt, ich brauche dich total. Ich brauche dich. Ehrlich, ich brauche dich. Und du brauchst auch mich. Und ich komme jetzt zum lustigen letzten Punkt hier und der wird lustig werden. Oder auch vielleicht fangen auch einige an zu weinen, aber ich glaube, es ist ja lustig.